Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Unser IKWK-System besteht aus 2 Blockheizkraftwerken, der Solarthermieanlage und unserer Flusswasserwärmepumpe, erklärt mein heutiger Gast über das KWK-System seines Unternehmens. Und er lässt auch nicht unbeantwortet, wie es mit den anderen Anlagen des Unternehmens zusammenwirkt. Dieses System spielt ideal mit unseren weiteren Anlagen und den Wärmespeichern zusammen. Steht beispielsweise an kalten Wintertagen die erneuerbare Wärme nicht zur Verfügung, übernehmen die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen direkt die Wärmeversorgung. Er studierte Maschinenbau mit der Fachrichtung Kraft- und Arbeitsmaschinen an der Fachhochschule Lippe Lemgo. Anschließend begann er bei den Stadtwerken Lemgo als Projektleiter für die Errichtung einer 5 Megawatt Gasturbinen-KWK-Anlage zu arbeiten. Ein Jahr später wurde er bei den Stadtwerken Lemgo Bereichsleiter für die Strom- und Wärmeversorgung. Dort kümmerte er sich seitdem beispielsweise um die Transformation der Wärmeversorgung. Und das Interessante bei den Stadtwerken Lemgo ist, dass sie nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch die Auszeichnung Blockheizkraftwerk des Jahres 2022 für ihr innovatives Kraft-Wärme-Kopplungssystem bekommen haben. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, dass mein heutiger Gast zusätzlich noch einer der Ansprechpersonen für Klimaschutz bei den Stadtwerken Lemgo ist, und zwar mit Uwe Weber. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Klaus. Danke, dass ich von dir eingeladen wurde. Ja, und danke auch an alle, die gleich die Geduld haben werden, mir zuzuhören.
Ja, ich bin eben ein bisschen hängen geblieben bei Ansprechpersonen für Klimaschutz Lemgo. Das hat überhaupt nicht resoniert. Was ist das? Das schreibe ich mal direkt ein, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mit deiner Vergangenheit so direkt zu tun hat. Was ist das?
Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz richtig sauber vielleicht dargestellt von mir oder wie auch immer. Also es ist so, zu meinen Aufgaben gehört auch die Projektleitung für die kommunale Wärmeplanung in Lemgo.
Ah, okay.
Die Stadtwerke Lemgo sind beauftragt worden von der Kommune, von der Stadt Lemgo für die Wärmeplanung. Das machen wir zusammen mit dem Dienstleister. Und ich bin für das Gesamtkonstrukt, die Stadt ist ja eigentlich zuständig, die Stadtwerke führen es aus. Und ich bin für alles zusammen der Projektleiter. Insofern eben der Ansprechpartner für Klimaschutz, aber eigentlich Projektleiter der kommunalen Wärmeplanung.
Okay, sehr gut. Dann habe ich in der richtigen Schublade jetzt drin. Danke. Ja. Lass uns nochmal gedanklich ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Und ich merke gerade, jetzt wo die Jahreszahlen dran stehen, 1987 bist du nach deinem Studium zu den Stadtwerken Lemgo gekommen und dann nach einem Jahr schon Bereichsleiter geworden. Wie ist das so schnell entstanden? Wie kam das?
Ja, das ist damit entstanden, dass mein Vorgänger, der Herr Blume, zu den Stadtwerken Oerlinghausen gegangen ist und da Geschäftsführer wurde. Und irgendwie war ich nach diesem halben Jahr ungefähr schon ziemlich gut im Thema. Gasturbinen waren sowieso, ist überhaupt ein Lebensthema von mir. Und insofern haben mich mein damaliger Chef, der Dr. Attig, der ja vielleicht in der Energiewelt ja auch noch ein bisschen bekannt ist.
Ist das der nach Schwäbisch Hall dann später gegangen ist?
Ja.
Okay.
Nach Dings ist er gegangen. Ja, nach Saarbrücken, erst nach Aachen und dann nach Saarbrücken. Der war erst Vorstand in Aachen und danach war Vorstand in Saarbrücken und hat da auch natürlich viele Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gebaut. Und der Dr. Attig war auch einer der Mitbegründer des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung unter anderem und einer, sag mal, so dieser Kraft-Wärme-Kopplungshelden, die wir in Deutschland haben.
Sehr schön.
Und jedenfalls, ja, weiß ich auch nicht, habe ich jedenfalls den Dr. Attig auch irgendwie überzeugt. Und ich war das erste Jahr natürlich kommissarisch nur Bereichsleiter. Und ich glaube mal fast, die haben von Anfang an einen Bereichsleiter gesucht.
Okay, und haben dich praktisch, die haben schon geahnt, dass dein Vorgänger
Nee, die wussten das, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, als sie mich gesucht haben, wussten die schon, dass der Blume geht. Und dann haben die jemand ausgeschrieben, den sie vielleicht nicht erschrecken wollten. Und erstmal, ich bin eingestellt worden für Planungen im Fernwärmebereich, habe ich aber nie gemacht und war von Anfang an für die Erzeugung zuständig.
Okay, cool. Und aber das Rätsel hast du nicht im Nachgang nochmal lösen können, dass du nochmal, keine Ahnung, abends beim Bier gefragt hast oder so, oder? Nee.
Nö. Okay. War irgendwie, weiß ich auch nicht. Das war eine spannende Zeit. Eigentlich ist das ganze Leben ja immer eine spannende Zeit. Und es gibt immer, waren immer viele neue Projekte, immer stetige Veränderungen. Also auch die Energiewelt ist wie im richtigen Leben immer ist ja von vielen Veränderungen, solange ich dabei bin, praktisch in den letzten 30, 35 Jahren unterworfen worden. Und wir als Stadtwerke haben immer an vorderster Front mitgemischt. Und dadurch war eigentlich für so einen Blick nach hinten gar keine Zeit, sondern der Blick ging und geht eigentlich immer nur nach vorne.
Ja. Wie kam es denn überhaupt, dass ihr in Lemgo immer so, ich sag mal, fortschrittlich was war es wirklich der Dr. Attig, der gesagt hat, okay, wir müssen das nach vorne bringen? Oder gab es vor ihm irgendwelche anderen Gründe, warum Lemgo immer schon da einen Schritt voraus war?
Also gibt zwei Gründe. Also das eine ist natürlich das Geld, weil wir sind ein kleines Unternehmen. Wir versorgen so ungefähr 40.000 Einwohnern, aber mit den Mitarbeitern, die wir in den verschiedenen Unternehmensbereichen, Abrechnung, Kommunikation, jetzt Netze, Zählergeschichten und so weiter haben und der ganzen Software, kannst du genauso gut auch 400.000 Leute versorgen. Das spielt ja kein diese vier Leute, die die ganze Einsatzoptimierung machen, die können nicht 30 MW, die können auch 300 MW optimieren und so weiter. Und deshalb haben wir schon einen höheren Kostenblock als größere Stadtwerke. Und deshalb war es für uns immer wichtig, nicht nur effizient zu sein, sondern gucken, wo gibt es eigentlich Fördermittel für neue Projekte und neue Dinge. Und da haben eben diese Early Mover haben ja immer den Vorteil, dass sie neue Dinge abgreifen können. Also zum Beispiel bei dieser Klärwasserwärmepumpe, die wir ja vor ja, 2019 schon gebaut haben. Das war die erste Anlage bundesweit in der Art. Und da gab es über diesen NKI-Fördertopf, Nationale Klimaschutzinitiative vom BMU, gab es für Leuchtturmprojekte 80% Investitionsförderung. Und damit kriegst du
80.
natürlich jeden Aufsichtsrat überzeugt. Und
Ja.
das war also einer der Beweggründe, damit wir auch als Unternehmen eigenständig bleiben können. Immer versucht, wo gibt es Geld und so weiter. Und dadurch war Innovation immer ein Thema. Und das zweite Thema ist natürlich ganz klar die Macher, die Köpfe, die dahinter stecken. Der Dr. Attig hatte immer die Vision, dass zum einen die Vielfalt durch kleinere Unternehmen sehr wichtig ist in der Energielandschaft. Und das zweite ist, dass die Kraft-Wärme-Kopplung ein ganz wichtiges, zentrales Thema für die Energieversorgung ist. Einmal von der Wirtschaftlichkeit, aber ganz klar natürlich auch vom Klima- und Umweltschutz. Auch wenn das in den 90er Jahren noch nicht so ein ausgesprochenes Thema war. Na ja gut, und das Blut von dem Dr. Attig habe ich aufgesogen. Und für mich war das Thema Kraft-Wärme-Kopplung oder ist nach wie vor ein ganz großes, zentrales Thema. Aber ein ganz wichtiges Thema ist für mich auch der Klima- und Umweltschutz und damit alles, was damit verbunden ist. Also, und insofern sind es auch persönliche Anliegen, die ich hier durchsetze oder seit 1989 hier umgesetzt habe. Und wenn beides dann zusammenkommt, also die Voraussetzungen, innovativ sein zu müssen, um eben überleben zu können, ich übertreibe das mal, und gleichzeitig aber auch das persönliche Engagement, also das zu seiner persönlichen Sache zu machen, sagen, ja, hier kann ich was tun, das ist ja auch dann später mit Erfolgserlebnissen und so weiter, wird das ja belohnt, wenn man so eine Dinge schafft und sieht, das Gesamtsystem, das wird was, ja, dann kommt dann eben sowas wie ein Lemgo raus.
Ja, das ist cool. Aber ihr seid schon noch eigenständig. Also ihr habt keine Übernahme, Angebote irgendwie, die da in der Schublade liegen oder so.
Nee, also wir sind tatsächlich 100% kommunal von Anfang an und wir hatten um den Jahr 2000 rum, als wir die Liberalisierung gestartet ist, da gab es natürlich schon damals vom Aufsichtsrat so Bestrebungen, auch unabgesprochen gegen die Stadtwerke zu überlegen, wir brauchen einen strategischen Partner. Es gab mal so eine Zeit und da gab es viel Hickhack und hin und her und am Ende ist das Ganze nicht passiert. Und dadurch ist ein Bürgermeister irgendwann mal fast dran gescheitert und in Stadtwerke, der damalige Geschäftsführer, hat dann das Handtuch geworfen und hat gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf hier. Aber am Ende sind dadurch das Unternehmen so stark geworden und die Kommune hat eingesehen, ja, es geht doch nicht ohne eigene Stadtwerke, weil es ja eben viele kommunale Vorteile bringt. Beispiel ist ÖPNV oder die klassische Thema die Schwimmbäder, die die Stadtwerke mit betreiben. Aber auch viele ganz andere Themen. Es geht ja an Straßenbeleuchtung und ich weiß nicht, wo überall rein. Oder zum Beispiel, wir haben die Verknüpfung mit dem Bauhof, der bei uns die ganzen Grünflächen von den Trafoanlagen, selbst den Schwimmbad pflegt. Oder wir haben keine eigene Personalabteilung mehr. Das macht die Personalabteilung der Stadt als Dienstleister jetzt mit für uns. Ist natürlich ein echter Synergiebeitrag für die Stadtwerke, der auch wiederum Geld in die Stadt spielt. Also wir haben seitdem das Thema, wir nennen das bei uns Konzernstadt.
Okay.
Und das Thema haben wir wirklich ausgebaut. Es gibt aber andere, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da kenne ich andere Beispiele, Hamm oder so, die machen das auch sehr, sehr weit ausgeprägt. Und dadurch gibt es natürlich in so einer Kommune gegenseitige, echte, gute Synergieeffekte, die wirklich Geld und Vorteile für die Kommune bringen. Und
Ja.
das leben wir auch. Und sag mal, dieser Versuch, uns damals gegen unseren Willen und zu verkaufen, der gescheitert ist, hat es am Ende was sehr Positives gebracht.
Das finde ich aber spannend, Uwe, dass ihr im Grunde da so miteinander verknüpft seid mit der Stadt, weil das erlebe ich bei vielen Stadtwerken in Schleswig-Holstein so gar nicht, dass da eher so ein, also praktisch nur der Zustand von 2000 vorherrscht, dass im Grunde nicht so zusammengearbeitet wird. Und dadurch, dass man zum Beispiel, ich finde das cool, dass ihr eure Personalabteilung in der Stadt habt, ist man ja gezwungen, miteinander regelmäßig im
Richtig,
Gespräch zu sein
richtig.
und kann ja gar nicht anders, dass man irgendwie zusammenwächst, wenn man halt miteinander regelmäßig redet.
Ja, das ist so. Es gibt bei uns so ein Dreigestirn aus Bürgermeister, Kämmerer und Stadtwerkechef. Und ich glaube, der Sparkassendirektor gehört auch mit zu. Und
Okay.
die stricken zusammen, sag mal, die Zukunft der Stadt, Anführungszeichen. Ne? Die treffen sich regelmäßig. Wir haben auch eine vierteljährige Bereichsleiterrunde mit den Bereichsleitern der Stadt und Stadtwerke gemeinsam. Und da springen dann so Themen raus, wie zum Beispiel die Planung für unseren Netzausbau. Wir müssen ja mit unseren Rohren Gas, Wasser, Fernwärme, Strom ja in die Straßen rein. Und die Stadt aber auch mit Kanal. Und diese Baumaßnahmen macht unheimlich viel Sinn, gemeinsam abzustimmen.
Ja.
Das ist auch wahnsinnig viel Geld, worum es am Ende geht. Und nicht nur für den Bürger die Unbequemlichkeit, erst kommt die Post, dann die Stadtwerke, dann die Stadt. Das ist ja noch nur so ein Nebeneffekt, sondern es geht ja auch um Geld und Personal und all diese Geschichten. Und das bringt uns einfach voran. Aber ich finde das erstaunlich, dass es in Schleswig-Holstein in vielen Stellen ein bisschen anders ist. Also ich erlebe das hier, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und über verschiedene Arbeitskreise bin ich in Nordrhein-Westfalen auch hier und da unterwegs. Erlebt das eigentlich doch schon öfter, dass es auch ähnlich ausgeprägt wie bei uns ist. Und unser alter Chef, der Dr. Brühl, der ist ja dann nach Rosenheim gegangen, war der ja 2 Jahrzehnte Geschäftsführer. Und ich weiß auch, gut, vielleicht hat er das aus Lemgo mitgenommen, das Modell kann natürlich sein. Aber auch in Rosenheim in Bayern wurde, sag mal, dieses Konzern-Stadt-Prinzip gelebt.
Okay.
Und
Das
es,
weiß ich jetzt
und
nicht mit Sicherheit, ob es vielleicht auch an so einem Kommunalrecht hängen kann, dass das länderspezifisch unterschiedlich ist
ja,
und
kann
deswegen
sein.
vielleicht in Schleswig-Holstein ein bisschen stärker aufgeteilt wird, was aber in meinen Augen ja gar keinen Sinn macht und dann auch geändert werden sollte, wenn das bei euch und in anderen Städten so gut funktioniert, dass man da halt miteinander arbeitet.
Ja, klar. Und vor allen Dingen, wir sehen es jetzt ganz aktuell in der kommunalen Wärmeplanung.
Schönes Thema, ja.
Also das ist ganz klar ein gemeinschaftliches Thema zwischen Kommune und Energieversorger. Und das Prima, und da sind wir jetzt gleich noch ein bisschen ja schon wieder in die Zukunft jetzt gesprungen, aber mit dem kleinen Blick nach vorne, das ganze Thema Wärmetransformation, Klimaschutz, aber auch die vielen Versorgungsaufgaben, die lassen sich eigentlich nur gemeinsam mit Kommune und Energieversorger bewältigen.
Ja.
Also die Gemeinsamkeit ist einer der wichtigen Erfolgsfaktoren.
Ja, das stimmt. Da sprechen wir gerne gleich noch drüber. Ich habe noch eine Frage, die später nicht mehr passt, Uwe, deswegen muss ich sie jetzt stellen. Und zwar,
Okay.
und die finde ich auch total spannend. Die Geburt deiner Tochter, war das für dich ein prägender Moment und hat auch tatsächlich nochmal deine Weltanschauung ein Stück weit verändert? Hat es das, wie ich vermute, in Richtung Nachhaltigkeit so ein bisschen gebracht oder
Ja.
hat es eigentlich noch ganz andere Effekte gehabt, als sie geboren ist? Und wann war das so? Auch Ende der 80er,
Meine
90er
Tochter
oder?
ist 1993 geboren worden, im
Okay.
November 1993. Und ja, es hat auch einen anderen Effekt, weil es stellt auf einmal den Stellenwert der, sag mal, das von dem, was man tut, also beruflich und auch privat, aber beruflich natürlich auch, in eine andere Reihenfolge. Das heißt, man erkennt auf, also ich habe dann erkannt, dass das Thema Familie, also ich nenne das jetzt mal als ganz global nur Familie, das ist ja nicht mehr das Thema, doch einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, als es zum Beispiel vorher bekommen hat. Und vorher war der Beruf, sag mal, mehr oder weniger Nummer eins, aber der Beruf, auch so wie ich ihn liebe, ist dann tatsächlich die Nummer zwei oder so geworden. Und Von der Seite her hat das schon so mein ganzes, ja, also das kennt ja jeder, der irgendwie Vater geworden ist, dass sobald die Familie größer wird und Kinder kommen, dass schon das ganze Denken ja doch anders wird. Ne? So ein Kind sorgt ja auch dafür, dass sein ganzer Lebensentwurf durcheinander kommt. Es braucht Aufmerksamkeit. Das Kind steht erstmal an erster Stelle. Du kannst dich nicht mal selber so verwirklichen und musst, damit du aber weiter zufrieden bist, ja versuchen, das alles in Einklang zu kriegen. Und das sind ja so Anforderungen, die du vorher nicht hattest. Deshalb behaupte ich mal, dass du auch als Mensch dann wächst, weil du einfach viel mehr Dinge noch bedenken musst und in Einklang bringen musst. Und das tut vielleicht dem Beruf ja auch wieder gut. Also ich habe auch gemerkt, als Führungskraft zum Beispiel, ist das eine ganz andere Nummer. Wenn man sich mit Kindererziehung gut auskennt, dann kennt man sich auch als Führungskraft, kommt man besser klar.
Ja, das stimmt. Da gibt es manchmal ähnliche Analogien und gleichzeitig darf man aufpassen, weil man ja häufig bei der Arbeit dann doch nochmal eine andere Rolle hat, als man
Ja,
das vielleicht zu
klar.
Hause hat. Gleich zu Beginn des Lebens ist man ja im Grunde für alles zuständig.
Ja.
Und wenn man das, gut, auch das kann passieren, dass man das in der Kindererziehung dauerhaft beibehält und man dann womöglich nachher so als, wie heißt das, Helikoptereltern da unterwegs ist
Ja.
und da alles versucht zu regeln. Aber ich glaube tatsächlich, so ein gesunder Spagat, wie man da das übertragen kann, da bin ich voll bei dir, das ist
Ja.
richtig.
Ja, und vielleicht noch, was noch ein anderer Effekt, der dann noch bei mir war, den vielleicht andere Leute auch kennen, der auch noch mal ein bisschen das ganze Verhältnis zur Arbeit in eine andere Richtung gemacht hat. Als wir in 1993, 94 dann diese Gasturbine, die ich zu Anfang hatte, noch mal erweitert und eine zweite Maschine hatten, zu einer GOD-Anlage und extrem viel Termindruck und all diese ganzen Geschichten hatten, ja, hatte ich damals einen Hörsturz und seitdem habe ich Tinnitus und so einen kleinen Mann im Ohr.
Okay.
Und das ist seitdem mein Aufpasser geworden, weil bei all diesen ganzen Dingen ist es so, dass es leicht passiert, dass man sich um alle Dinge kümmert und toll macht, aber sich selbst vernachlässigt. Und das habe ich dann da leider schmerzhaft erfahren und gelernt müssen, dadurch gelernt auch, dass ich selber eigentlich auch nochmal auch ein Recht habe, für mich da zu sein. Und vielleicht vor den ganzen Dingen stehe. Und insofern spreche ich das auch einfach mal so an, weil auch das gehört mit zu allem, was einem so macht und prägt, mit dazu. Und vielleicht auch schon mal alle, die zuhören, auch mal so der kleine Hinweis, ab und zu mal auf seine innere Stimme zu hören. Und es muss ja nicht immer so weit kommen, dass man erst so ein Tinnitus oder irgendwas hat, bis man merkt, dass man selber auch ein Recht hat, für sich selber da zu sein. Das kann man vielleicht auch mal vorher, hätte man das feststellen können. Aber wie dem auch sei, ist so und insofern passt das ja auch hier rein und deshalb auch mal dieser Hinweis ja auch.
Im Grunde ist ja der Körper mit seinen Krankheiten, Wehwehchen oder Tinnitus in dem Fall meistens ja die zweite Stufe. Das heißt, eigentlich gibt es ja davor immer diese Intuition, die da ist. Und ich habe auch schon so Intuitionsseminare gemacht und habe jetzt auch tatsächlich angefangen zu meditieren, dass man überhaupt mal in die Lage kommt, dahin zu hören, weil diese innere Stimme, die Intuition ist das unfassbar leise. Das heißt, die brüllt
Ja,
einen nicht so
richtig.
an, sondern da darf man hinhören. Bloß wenn man halt die
Richtig.
ganze Zeit woanders hinhört, dann hat man gar keine Chance, das
Immer.
wahrzunehmen. Und dann muss da irgendwann der Hammer kommen, dass
Genau.
praktisch der Tinnitus dann mal Bescheid sagt, dass da
Ja,
jetzt was
genau.
ist.
Ja, genau. Und der hat mir seitdem, gibt der mir jetzt immer Zeichen und sagt, ja, ich werde lauter, mach mal ein bisschen ruhiger, ne? Und genau, und deshalb ist es eigentlich genau, was du sagst, richtig. Vielleicht sollte man doch ab und zu mal auf seine innere Stimme einfach hören. Einfach mal danach lauschen, was sagt die mir jetzt gerade.
Richtig.
Und das ist vielleicht auch ganz gut. Aber das vielleicht nochmal alles so auch so zu dem Hintergrund, zu dem, was wir heute so diskutieren, weil das ist eben auch wichtig,
Genau.
wie man sich persönlich fühlt.
Ja. Lass uns gern nochmal, ich sag mal, aus den 90ern in Richtung Gegenwart kommen. Und wir haben uns ja irgendwann auf dieser Zeitlinie kennengelernt. Also ihr habt ja auch einen Elektrokessel gebaut keine Ahnung, wann habt ihr angefangen? 2010, 11? Wir waren ja tatsächlich die beiden Ersten, die dann da in
Ja,
Deutschland
genau. Wir
unterwegs waren.
waren so praktisch zeitgleich wie ihr. Wir waren im De Dezember 2012, glaube ich, sind wir, November, Dezember 2012 in Betrieb gegangen und ihr, glaube ich, im
Januar
Januar
13.
ja, 13. Also irgendwie ziemlich zeitgleich, genau.
Ja, genau. Aber bis es dahin kam zu eurem Elektrokessel, waren die Gasturbinen oder GOD-Anlagen dann noch im Einsatz oder gab es dazwischen schon andere Neuentwicklungen? Weil, wie ich euch einschätze, ist dazwischen auch schon ganz viel passiert.
Ja, also es ist tatsächlich so, wir haben die Gasturbine war schon dann so das Butter, also wir hatten zwei Gasturbinenanlagen, die waren die Butter- und Brotanlagen, die so die Grundlast im Winter und einen Großteil der Versorgung gemacht haben. Aber wir haben von 2005 bis 2012 tatsächlich 5x2 MW-Motorenanlagen, große BHKWs gebaut. Und die sollten eigentlich eine 10 MW Gasturbine absetzen, aber 2012 zeichnet sich ja von Marktentwicklung schon so an, dass die Preise zum Beispiel doch volatiler wurden, weil der Ausbau der Erneuerbaren fiel langsam an. Und wir haben gemerkt, dass das eigentlich Sinn macht, zusammen mit dem großen Wärmespeicher, den wir damals schon hatten, noch stärker strommarktorientiert zu fahren. Und haben deshalb diese 10-EW-Maschine damals gar nicht abgeschaltet, sondern noch für 1000 Stunden im Winter laufen lassen, wenn die Strompreise hoch waren. Und haben dann die GOD-Anlage, ich sag mal so was Ähnliches wie eine Grundlastanlage in den, von Oktober bis März. Und ansonsten mit den 2-EW-Maschinen, die natürlich nicht nur effizienter vom Wirkungsgrad sind, sondern auch effizienter vom Betrieb. Also ich kann die viel einfacher automatisiert starten und stoppen, ferngesteuert, als so eine GOD-Anlage. Und damit haben wir dann sehr extrem dem Markt nachgefahren. Und also sag mal, diese Zeit war so die Phase, wo wir die Umstellung hatten auf noch stärker stundenorientierte Fahrweise und die Flexibilität dieser Motoren genutzt haben. Dazu kommt auch,
Aber eine
wir
Frage
haben,
noch dazu,
ja.
Uwe. Warum seid ihr von Gasturbine auf Motorengang wegen Automatisierung, wegen etwas besserem Wirkungsgrad? Weil viele Überzeugungstäter sagen ja, okay, nee, entweder ich mache immer Motoren oder ich mache immer Gasturbine, aber ihr habt ja völlig untypisch beides praktisch bespielt.
Ja, genau. Also es liegt, also einmal muss ich dazu sagen, ich selber auch heute noch bin eigentlich mein Herz schlägt für Gasturbinen. Ne? Diese Brummkreise liebe ich einfach, weil die total hohe Energiedichte haben und sehr, sehr, sehr zuverlässig sind. Aber die Blockheizkraftwerke oder die Motoren, das muss man ja richtiger sagen, haben eigentlich einen Vorteil, dass sie insgesamt einen höheren Wirkungsgrad haben, auch als eigentlich in die Richtung einer großen GOD-Anlage kommen. Also selbst ein kleiner Motor mit 2,5 MW hat 44% echt netto elektrischen Wirkungsgrad. Dazu kommt noch, dass zu dem Zeitpunkt ab so Anfang 2000 die Investitionskosten gleichgezogen haben. Oder sogar die BAKWs, die Gasturbine von den Investitionskosten überholt haben. Man muss ja nicht nur die Gasturbine und den Motor vergleichen, sondern die Gasturbine braucht ja einen ziemlich voluminösen großen Abhitzekessel, weil ich ja einen großen Luftmassenstrom dadurch bewegen muss. Und was auch noch Unterschied war, als wir in den 90ern mit der GOD-Anlage gestartet sind, waren die Wartungskosten für die Motoren doppelt so hoch wie die, also Vollwartungsvertrag, doppelt so hoch wie die von der Gasturbine. Und das hat sich umgedreht. Und wir haben ganz, als wir 2005 diese ersten 2-EW-Motor gebaut haben, haben wir ganz intensiv den Markt gesucht und gesagt, wo ist eigentlich das Preis-Wirkungsgrad-Leistungsoptimum? Und weil wir wollten ja irgendwie 10 MW bauen. Bauen wir einen großen Motor, 2x5 MW, 3x3 MW, 10x1 MW, aber was bauen wir eigentlich? Und damals war das Optimum tatsächlich bei 2 MW. Das war also sowohl von den Investitionskosten als auch von den Wartungskosten damals das Minimum. Und es hatte noch den zusätzlichen Charme. Wir sind ja Versorger, wir versorgen ja eben auch unsere eigenen, wir haben ja nicht nur unser Netz, sondern auch unsere eigenen Kunden. Und wenn ich dann im räumlichen, sogenannten räumlichen Zusammenhang, das ist ja auch so ein
Ach, stimmt,
Fachbegriff,
das gab auch noch.
das Thema Stromsteuer kommen wir jetzt. Den selbst erzeugten Strom für mich selber, also in diesem Fall für meine eigenen Kunden verwende, spare ich, muss ich die Stromsteuer, die ich von den Kunden einnehme, muss ich nicht ans Hauptzentrum weiterführen. Und das sind so bei so einer 2-EW-Maschine sind das irgendwie, waren das bei der Betriebsweise so 160.000 Euro im Jahr, mal 5 Maschinen. Die wir da gebaut haben, war das richtig viel Geld, mit der sich die Anlagen in kurzer Zeit refinanziert haben. Das heißt, diese Phase, die wir damals hatten, so als die BRKWs ab 2005 kamen, war eine Phase der Optimierung, der energiewirtschaftlichen Optimierung. Und wir haben zum ersten Mal gesehen, dass wir, wenn wir nicht nur Gasturbinen haben, sondern auch die Motoren und noch Wärmespeicher, denn die Power-to-Heat-Anlage, dass wir so einen gewissen Fuhrpark haben, mit dem man sich auf verschiedene energiewirtschaftliche Situationen einstellen kann. Also egal, was uns da mal durch Neuwahlen und so weiter, erleben wir jetzt ja wieder die Gesetzgebung an Änderungen beschert. Du hast einen Anlagenfuhrpark und mixt das Ganze im Tagesgeschäft so zusammen, dass da eine sehr gute wirtschaftlich optimierte Betrieb rauskommt. Und das heißt so eine Art Pool, aus dem du schöpfen kannst. Und das haben wir bis heute erlebt, dass uns genau das Thema, was wir danach gemacht haben mit verschiedenen Wärmepumpen, Solarthermie und, dass uns genau das diesen Pool noch vergrößert hat und dass wir jetzt noch besser auf energiewirtschaftliche Markt oder auf Marktsituationen reagieren können.
Ja.
Und zum Beispiel eine Wärmepumpe mit Eigenstrom aus dem BHKW fahren oder mit Strom aus dem Netz und diese ganzen Geschichten. Und das sind so Dinge, wo wir jetzt, warum wir aus diesen vielen, sag mal, innovativen Dingen, die in der Vergangenheit auch waren, auf einmal jetzt sehr viel profitieren können. Weil wir jetzt, ähnlich wie in Skandinavien, da ist ja auch mehr ein heterogenes System als ein Monosystem mit einem großen HKW. In Dänemark erlebt man ja auch ein System aus KWK, Wärmepumpen, Solarthermie, Power to Heat, eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Systemen, kleinen Systemen. Und gut, hat auch noch andere Gründe. Und wir erleben jetzt aber auch bei uns und auch bei anderen Stadtwerken, dass das durchaus Vorteile bringt, dass man viel besser sich dem Markt begegnen kann, weil ich je nach Situation jetzt die entsprechenden Anlagen fahren kann. Und ich habe eben diese verschiedenen Anlagen, die jetzt gerade gut zum aktuellen Situation passen.
Ja. Lass uns noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Lemgo-Anlagenpark, wie du es gerade gesagt hast, austauschen. Also die Wärmeabgabe im Jahr ist wie viel Gigawattstunden? Was verteilt ihr da
Ungefähr
immer?
150 Gigawattstunden.
150 Gigawattstunden. Das heißt, ihr habt für die 40.000 Leute, die da wohnen, schon eine Anschlussquote von, lass mich raten, irgendwie 30, 40%? Oder wo
Ja,
seid
über
ihr da?
40, 40, 45%.
45, okay. Also schon mal sehr anständig, aber noch steigerbar. Also da
Ja,
geht noch
genau.
was.
Ja, geht noch was,
Oder
genau.
sagt die kommunale Wärmeplanung, nee, eigentlich habt ihr alle die Gebiete erwischt, die sinnvoll erschlossen werden können, weil nach dänischen Verhältnissen sind ja noch 55% offen. Also.
Ja, so, gut, von den 40.000 Einwohnern muss man natürlich sagen, wohnen 10.000 nicht direkt im Innenstadtbereich. Wir sind ja so ein bisschen ländlich strukturiert. Die eigentliche Kernstadt hat so 30.000 Einwohner. Da wohnen vielleicht direkt angewachsen an die Stadt nochmal 5.000, also 35.000. Der Rest wohnen so in kleinen Dörfern. Die sind eh außen vor. Nee, aber natürlich, es geht noch was. Wir haben schon in der Vergangenheit, so seit den 90er Jahren, damals hieß das noch nicht Klimaschutzkonzept, das Wort gab es ja noch nicht, da hieß das Energieversorgungskonzept. Und da haben wir schon eine Abgrenzung zwischen Gas- und Fernwärmeversuch vorzunehmen, was man heute eigentlich auch macht. Die klassischen Ein- und Zweifamilienhäuser wurden am Stadtrand mehr, wurden dann die Quartiere mit Gas versorgt und alles, was zentraler lag, mit der Fernwärme. Was wir jetzt machen, ist im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung einmal natürlich eine Verdichtung, da wo wir die Fernwärme schon haben. Und das Zweite ist, dass wir in den Randbereichen gucken, was geht noch. Also zum Beispiel diese typischen Stadtreihenhäuser aus den 90er Jahren, die haben ja noch einen relativ hohen Wärmebedarf, die nehmen wir schon mit ran. Also das Ziel ist es allerdings nicht, jetzt irgendwie 90 oder so Prozent Wärme zu kriegen, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und wir waren schon auf den Trip mit unseren Kollegen vom Netz, dass wir so eine Ausbauplanung so auf 80, 85% vorgenommen haben. Aber wir haben dann festgestellt, dass uns dabei das Geld ausgeht. Weil, also wir werden wahrscheinlich in die Richtung kommen, dass wir so bis zum Jahre 2035 so ungefähr einen Anteil von 65, 70, sagen wir mal 65%, also von 45 auf 65, 70% kommen werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz gesunder Wert. Und was in den Jahren nach 2035 kommt, das wird man dann sehen.
Ja, das
Ja.
glaube ich. Und wenn ich mir jetzt eure Badewanne vorstelle, mit den jetzt 150 Gigawattstunden, vielleicht später mal, keine Ahnung, 200 Gigawattstunden, was deckt in welcher Jahreszeit wie viel Prozent ab, um ein Gefühl zu haben? Wie habt ihr euren Anlagenpark jetzt im Einsatz? Oder ist das einfach total fluktuierend, weil es vom
Nein,
Strompreis
nein,
und
nein, nein, nein,
Bezugspreis und
nein.
sonst was abhängig ist?
Nee, man muss jetzt einmal dazu auch sagen, vielleicht um die Frage besser beantworten zu können, muss man einmal noch ein kleines bisschen genauer in die verschiedenen Erzeuger reingucken, in die erneuerbaren Erzeuger reingucken. Also wir nutzen Klärwasser als für eine Wärmepumpe, wir nutzen unser kleines Flüsschen Bega als Quelle für eine Wärmepumpe und wir haben Solarthermie. Und alle diese drei Wärmequellen haben gemeinsam eine Eigenschaft, dass sie im Winter nicht zur Verfügung stehen. Solarthermie am wenigsten. Dann kommt Flusswasser. Das ist so ungefähr ab Anfang Dezember bis Ende Februar zu kalt, um es in der Wärmepumpe effizient nutzen zu können. Und das Klärwasser so vielleicht im Januar, 3 Wochen, wenn wir sag mal Außentemperatur, wenn wir mal längere, tatsächlich mal Frost Phasen schaffen sollten vom Wetter her. Also im vergangenen Winter sind wir im Januar, haben wir tatsächlich 3 Wochen gestanden, aber wir haben auch schon Winter durchgefahren. Also auch Klärwasser funktioniert nicht unbedingt durchgehend das ganze Jahr. So, und das daraus kann man jetzt sagen, wir nutzen nach Möglichkeit schon die erneuerbare Wärme, wenn sie denn da ist, versuchen wir sie auch zu nutzen. Auch manchmal an Zeitpunkten, wo ein anderes Stadtwerk sagen würde, das ist doch eigentlich jetzt unwirtschaftlich, weil der Strompreis ist gerade morgens und abends so hoch, da macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, eine Wärmepumpe zu fahren. Und da sagen wir, naja, aber ich habe ja die erneuerbare Wärmequelle ja da, warum soll sie ich nicht nutzen? Und wenn ich mal mir über den Tagesverlauf den Strompreis angucke, dann ist er gerade jetzt in dieser Jahreszeit morgens teuer. Für ein paar Stunden, abends für ein paar Steuer, für ein paar Stunden, mittags oder dazwischen tagsüber, wenn wir den PV-Buckel haben, billig bis null oder darunter und in nachts auch noch sehr preiswert. Und über 24 Stunden gesehen habe ich also immer, wenn ich einen Mittelwert über 24 Stunden nehme, einen Strompreis, der mir an diesem Tag mit der Wärmepumpe einen sehr wirtschaftlichen, effizienten Anlagenbetrieb beschert. Was mir fehlt, ist dieses Sahnehäubchen, nämlich, sag mal, die Optimierung zu sagen, naja, wenn es ganz teuer ist, lasse ich es stehen. Das fehlt
Richtig.
mir dann. Aber wir sagen, diese leichten Mehrkosten, die ich dann habe, oder ich sage das nochmal ganz deutlich, die Wärmepumpe ist fast immer günstiger als ein Gaskessel. Und der Gaskessel setzt ja den Grenzwert für Make oder Buy. Und ist allerdings häufig teurer als die Kraft-Wärme-Kopplung. Das muss man so sagen. Also liegt irgendwie häufig dazwischen. Und diesen Mehrkosten, die ich dann habe, dadurch, dass ich nicht so ganz so optimal fahren kann, das sind die CO2-Minderungskosten.
Ja, wobei
Und
eine
die.
Frage noch zur Fahrweise der Wärmepumpe. Fahrt ihr die wirklich die 24 Stunden durch
Ja.
oder sagt ihr dann morgens und abends, nee, dann nehmen wir sie jeweils 2, 3 Stunden raus, wo die hohen Spotpreise sind?
Das haben wir mal 1,5 Jahre gemacht und sind grandios gescheitert.
Wegen, weil die technisch das einfach nicht verträgt, dass sie da im Grunde da das
Ja,
nicht
genau. Das hängt ein
machen
bisschen mit
kann.
der Technik zusammen. Jedenfalls in dieser Wärmepumpenleistungsordnung, die wir hier betreiben, die so zwischen 2 und 3 MW groß, zwischen 1 und 3 MW groß sind. Wir haben also drei Wärmepumpen aktuell am Start, die mit Ammoniak laufen. Und wenn die Anlagen für 2 Stunden oder 3 Stunden abgestellt sind, dann sind die Wärmepumpen, das Gehäuse, der Verdichter, sind noch sehr warm. Und damit ist ein ziemlich hoher Druck im Ammoniaksystem. Durch die Wärme entsteht halt Druck. Wenn dann die Anlage angefahren werden soll, dann reichen nur, also muss die Anlage sehr behutsam fahren, damit das nicht da zu so einer Grenzwertabschaltung kommt. Also das heißt, dieses ganze Anfahren im halbkalten oder halbwarmen Zustand ist fehlerfällig. Und das ist, ich sag mal, gefühlt jeder zweite Start hat nicht geklappt. Und da die Anlagen alle aber nicht mit Personen besetzt sind, sondern irgendwo in der Stadt verteilt sind, ferngesteuert gefahren werden, musste sich da jedes Mal einer in die Socken machen und dahin fahren. Und dann haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Die musste erst mal 3, 4 Stunden stehen lassen, bis sie so weit abgekühlt ist, dass sie wirklich sicher startet oder überhaupt startet. Dann hast du aber den Fahrplan überfahren, weil eigentlich war es ja wieder eingeplant. Und dann haben wir für diesen ganzen Drama. Und dann fängst du an, über Intraday das Ganze wieder auszuhandeln, weil das sind ja so 1 MW, 1,5 MW Stromleistung, die du da für die Wärmepumpen brauchst, die du ja dann, die du wieder raus aus über Intraday aus dem Fahrplan wieder raushandeln musst. Und für den ganzen Aufwand haben wir gesagt, das lohnt sich eigentlich nicht, das rechnet sich nicht. Und interessanterweise, wir sind ja mit anderen Kollegen auch im Gespräch, die auch Wärmepumpen betreiben über die Arbeitskreise, auch so in dieser Größenordnung, so 2 bis 4 MW, die auch uns zu Anfang immer schräg angeguckt haben, wenn ich das erzählt habe und gesagt haben, nee, nee, wir machen das richtig, wir fahren hier optimierte Fahrweise, wir haben auch so Förder- und Forschungsprogramme und das machen wir. Und jetzt 2 Jahre später sage ich ja, und wie ist es? Ja, wir lassen sie durchlaufen.
Oh, das finde ich ja energiewirtschaftlich total schade, dass es nicht geht. Also ich kann alles nachvollziehen, was du sagst. Ich hätte wahrscheinlich den Ehrgeiz, wenn die 4 Stunden brauchen zum Abkühlen, dass ich dann mit 4 Stunden Blöcken versuche, das zu optimieren. Aber das ist dann auch zu grob oder
Ja,
das
das
ist.
ist dann zu grob und das passt dann wieder mit dem Energiemarkt nicht so gut zusammen. Also was gut funktioniert, was wir machen, wir können die Anlage so mit so bis ungefähr knapp 50% Teillast fahren.
Ach, das geht.
Das geht, ja. Da ist der Wirkungsgrad auch nicht zu schlecht. Der COP wird schlechter im Teillast, aber der wird nicht zu schlecht. Also das geht. Das machen wir schon. Und man muss auch sehen, wir reden hier, wir haben ja in Lemgo wir haben ungefähr 30 MW elektrische mit KWK installiert. Wir haben im Sommer einen Strombedarf in der Spitze von knapp 30 MW, im Winter von etwas über 40 MW. Und die Wärmepumpen, die Flusswasser- und die Klärwasserwärmepumpe brauchen zusammen 1,5 MW. Das heißt, der Anteil, mit dem wir da rumspielen, Anführungszeichen, ist ja im Verhältnis zur Gesamtlast, mit der wir in Lemgo optimieren, ja relativ klein. die echte Optimierung energiewirtschaftlich und netzdienlich, die dahinter steht, machen ja denn die großen Leistungen der KWK-Anlagen, die das ja können, mit dem wir das ja auch vollziehen. Das heißt, das Ganze geht in der Richtung unter. Ich weiß, dass die größeren Wärmepumpen, die dann im zweistelligen Megawattbereich liegen, da besser aufgestellt sind, das besser können. Ist vielleicht ein anderes Thema. Aber diese Wärmepumpen, die wir aktuell auf dem Markt haben, auch wenn die Hersteller das sagen und behaupten, dass sie das können, ja, an- und abstellen kann man sie, aber so richtig so, wie wir das benötigen für uns, für die Fahrweise, können die kleinen Wärmepumpen, also nach meiner Erfahrung, nicht nur mit unseren, sondern auch mit anderen Stadtwerke-Kollegen, nicht ganz so gut.
Okay,
Ja,
spannend.
also es heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist eben doch fehleranfällig und dieses Thema in Teillast fahren macht mehr Sinn. Und dazu kommen ja noch so andere Effekte, ne? Wenn wir zum Beispiel morgens einen hohen Strompreis haben und wir dann eins von diesen zwei BRKWs fahren neben unserer Wärmepumpe, dann nutzen wir zum Beispiel Eigenstrom aus dem BRKW für die Wärmepumpe.
Ach so, okay.
Die Anlage ist dann praktisch direkt an den Generator, das über die Verteilung an den Generator. Das heißt, ich habe zwar nicht mehr die volle BRKW-Leistung zur Verfügung und kann nur mit einem Teilnetz nicht fahren, aber ich kann immer noch mit einem großen Teil und ich kann die Wärmepumpe hängt dann praktisch dann am BRKW. Und wenn das BRKW steht, fährt die Wärmepumpe, fährt dann mit Strom aus dem Netz. So, mit dieser Kombination kann ich so eine Geschichte gut hinkriegen. Und damit heißt es, ich bin jetzt vielleicht, also das Sahnehäubchen fehlt, völlig klar. Aber wir sind nicht, sag mal, so Netzschmarotzer und blockieren jetzt irgendwie das Netz mit für unseren Wärmepumpenstrom oder so ähnlich. Also
Ja.
wir fahren schon einigermaßen netzdienlich, aber eben, wir hatten ja vorhin, glaube ich, zu Anfang gesagt, man musste mal so ein System ja auch ein bisschen ganzheitlich betrachten. Also nicht nur die einzelne Technologie, sondern den ganzen Fuhrpark, den man so hat. Und wenn man das so miteinander geschickt kombiniert, dann kriegt man eben hin, die technischen Restriktionen so halbwegs auszumerzen, aber gleichzeitig eben die Anforderungen an Netzdienlichkeit und energiewirtschaftlich wieder hinzukriegen.
Ja, verstehe ich. Ich hatte noch eine Rückfrage zur Solarthermie. Wie groß ist die ausgelegt? Also wie viel Jahresarbeit anteilig macht die? Oder keine Ahnung, welche Leistung hat sie im Sommer im Verhältnis
Ja.
zur minimalen Netzlast, um ein Gefühl
Ja,
zu haben?
genau. Also das ist auch eine ganz interessante Sache. Die Solarthermie hat eine Kollektorfläche von knapp 10.000 Quadratmetern. War, als wir sie 2022 in Betrieb genommen haben, die drittgrößte in Deutschland. Klingt ja schon mal nach viel.
Ja.
Also ziemlich genau 3,5 GWh Wärmeertrag pro Jahr und damit so 2,5% unseres Wärmebedarfs. Also immer noch sehr wenig. Aber es sind immerhin 3,5 GWh absolut emissionsfrei.
Richtig. Und im Sommer reicht es praktisch, um da, keine Ahnung, an den wirklich intensiven Tagen die anderen Anlagen stehen zu lassen, oder ist sie dann dabei, keine Ahnung, 50% von der Wärmelast
Ja,
oder?
also die macht an einzelnen Tagen fast 100% und macht aber über die Sommermonate vielleicht 50, deckt sie schon 50%. Also wir decken mit, man kann sagen, mit der Flusswasserwärmepumpe, mit der Klärwasserwärmepumpe und der Solarthermieanlage können wir so ungefähr jetzt schon von Mai bis August, Mai, Juni, Juli, August, ja für 4 Monate das Netz emissionsfrei fahren.
Stark. Das
Das
ist ja gut.
funktioniert.
Und nur bis August, hätte ich gedacht, der September ist ja bei mir, also ich habe bei mir immer Ostern bis Oktober, praktisch den Pelletskessel aus, weil die Solarthermie auf dem Dach das
Ja,
alles abdeckt. Aber
genau.
da habe ich sie wahrscheinlich einfach ein bisschen zu groß ausgelegt und ihr habt darauf geguckt, dass sie
Nee,
genauso ausgelegt ist, dass es passt für euer
nee,
Netz.
es passt schon. Deine Beobachtung passt schon. Ich habe ja selber zu Hause auch eine kleine Solarthermieanlage, genau so. Aber es steigt dann im September tatsächlich der Wärmebedarf so langsam wieder an. Weil
Okay.
wir haben schon manchmal kühle Nächte oder kühle Morgen dabei. Und dann die Erzeugung ist im September schon weniger, ja, aber noch ist immer noch gut. Aber der Wärmebedarf wird im September schon größer. Und wir merken ja auch in den letzten Jahren im Frühjahr auch, dass die Frühjahrsmonate kälter geworden sind. So eine Verlagerung der kalten Jahreszeit. Wir haben ja nicht mehr so einen ausgeprägten Winter von Dezember bis Februar, sondern wir haben ja eigentlich so Januar bis April kühle Frühjahrsmonate. Ja, das
Stimmt.
so eine, also so, so die. Also nicht mit Frost und so, aber im Kalt, durchaus frische, kalte Nächte und so. Und so Verschiebung der Jahreszeiten, die erlebt man schon. Also könnte ich jetzt über die Gradtagszahlen, kann ich natürlich jetzt nicht beim Podcast hier so ein buntes Bild malen, das schaffe ich jetzt nicht. Aber könnte man über die Gradtagszahlen nachweisen, dass wir in den letzten 5, 6 Jahren diese Verschiebung schon gut beobachten kann. Und dadurch ist natürlich der Wärmebedarf gerade in den Morgenstunden für die Morgenspitze beim Wasser und kurz aufheizen schon da. Und da reicht es eben mit der Solarthermieanlage im April schon nicht mehr. Und den Wärmepumpen, da brauchst du dann eben noch zum Beispiel die Kraft-Wärme-Kopplung. Aber deshalb bauen wir ja auch noch andere Anlagen, Biomassekessel zum Beispiel und ein ganz wichtiges Thema, wir setzen weiterhin halt auf Kraft-Wärme-Kopplung.
Ja, genau, das wäre jetzt auch mal eine Frage noch, die Kraft-Wärme-Kopplung. Wie viele voller Stunden erreicht die im Jahr noch? Ist das noch gut und wirtschaftlich oder sagst du, das wird jetzt schon schwierig allmählich, die wirklich kostendeckend übers Jahr wirklich zu betreiben?
Also vielleicht als erstes, bevor ich eine Zahl sage, schon mal gleich die Botschaft. Aus meiner Sicht müssen wir uns mal von dem Gedanken trennen, den wir vor 10, 15 Jahren noch hatten, dass man x-tausend Betriebsstunden im Jahr braucht, um wirtschaftlich zu sein. Das ist nicht mehr,
Ja.
weil wir ja erleben, dass die Volatilität der Strompreise extrem groß geworden ist. Und ich empfehle da einfach mal beim Fraunhofer ISE, die Netzseite heißt Energiecharts. -info.de sich die sogenannte Heatmap Strompreise und zwar Day-Ahead-Strompreise von 2024 anzugucken und da einfach mal die Grenze für die Markierung bei den niedrigen Preisen bei 0 und bei der hohen Preise auch bei 150 Euro zu setzen. Und dann sieht man ganz gut, wie sich die Strompreise verteilen über so rote Bänder, die dann zeigen, wo die Strompreise hoch sind. Also was ich damit sagen wollte, ist, die Strompreise sind im Tagesverlauf teilweise extrem hoch und es lohnt sich mehr, die Anlagen diesem volatilen Markt zu folgen, nur an den hohen Strompreisstunden einzusetzen. Und das hat für uns zur Folge, dass wir als Mix über unseren Fuhrpark ungefähr auf etwas über 3000 Vollaststunden im Jahr als Mix über alle Anlagen gelandet sind. Wir haben Einzelanlagen, die laufen 4.000, 5.000 Stunden noch, BHKWs. Wir haben aber auch die GOD-Anlage oder die Gasturbinen, die laufen nur noch 700, 900, 300 Stunden, je nachdem. Aber im Mix haben wir 3000 Stunden und der Trend wird in Zukunft weniger, aber wir verdienen genauso viel oder vielleicht noch mehr Geld als vorher.
Okay, das war die wichtige Botschaft. Das heißt, durch die dann bedienten sehr hohen Spotpreise, oder sind es überhaupt Spotpreise, oder sind es Intraday-Preise oder Regelenergie? Das
Also
ist auch nochmal
wir reden
spannend.
jetzt momentan nur von Spot.
Ja,
Genau.
okay.
Das andere sind noch so Add-ons über Intraday oder Regelenergie, sind noch Add-on, aber wir reden jetzt gerade aktuell mal von Spot.
Gut. Aber das ist ja eine wichtige Botschaft, dass im Grunde, ja, es wird weniger Betriebszeit, aber es geht halt in die Höhe. Das heißt, die Preise sind einfach höher und dadurch ist die Fläche darunter mindestens mal gleich so groß und alles ist gut für die Anlagenbetreiber.
Das Ganze bedeutet aber für die Betriebsmannschaft mehr Anforderungen als vorher. Und die werden die jammern und jaulen, weil die Maschinen müssen hochverfügbar sein, wir haben im Sommer manchmal Stunden 400, 500, 600 Euro die Megawattstunde Preise. Da müssen die einfach laufen alle und die müssen dann auch starten, weil wenn ich die verpasse, verpasse ich das Geld. So. Und das Zweite ist, durch die vielen Start- und Stops ist natürlich der Verschleiß an den Anlagen auch größer und es kommt auch öfters mal zu Störungen. Manchmal sind es so Kurzzeitstörungen, weil Zündkerze oder irgendwelche Dinge stärker verschleißen und die Kollegen das dann auch mit Eigenleistung schnell beheben können. Aber das heißt auch, sie müssen öfters mal raus, um kleine Störungen, die dann auftreten, selber zu beseitigen. Und das Ganze wird schon sag mal, im Schweiße des Angesichts erkauft, der Erfolg dann. Und wir hören öfters den Spruch, ihr fahrt uns unsere Anlagen in Schutt und Asche durch die vielen Start und Stop von den Betriebsleuten. Ja, das ist so. Aber ich sage immer, naja gut, wir haben jetzt den Verschleiß, den wir sonst in den früheren 5.000, 6.000 Stunden im Jahr hatten, haben wir eben jetzt in 3.000 Stunden. Aber wir verdienen noch das gleiche Geld wie früher in 5.000, 6.000 Stunden. Also vom Ergebnis das gleiche. Aber ja, ihr habt ein wenig mehr Arbeit damit. Aber so ist nun mal das Leben, so ist jetzt das Geschäft. Und ja. Musste mitmachen. Und wir haben auch unsere Mannschaft aber auch ganz gut motiviert, dass das so geht. Anderes Thema, wo man auch gucken muss, ist das Fernwärmenetz.
Stimmt,
Weil
das mag ja auch die Temperatur nicht so gerne, wenn es dann hoch und runter geht.
genau, auch da gibt es Jammerei. Aber auch da können wir den Kollegen nur sagen, das ist jetzt euer Job, seht zu, dass das in den Griff kriegt.
Ja gut,
Es
man
ist.
nutzt ihr das Netz wirklich dann auch als Speicher oder sagt ihr, die bestehenden Speicher müssen das dann alles mehr oder weniger abpuffern? Also ich höre da schon raus, dass das Netz auch ein bisschen volatiler
Ja.
gefahren wird.
Ja, also das Netz wird unabsichtlich volatiler gefahren, weil dadurch, dass du die Anlagen ja zwei, dreimal am Tag startest, kommt ja immer zwei, dreimal am Tag für ein paar Stunden Schub heißes Wasser in diesen Netzabschnitt. Es geht ja immer um Netzabschnitte, wo die Anlagen einspeisen. Und dann kühlen sich ja da die Netzabschnitte schon wieder auch wieder wenig ab. Also das heißt, wir haben da doch kleinere Temperatur oder schon mittlere Temperaturhübe schon in einzelnen Netzabschnitten, die für stärkere Alterung sorgen. Und das erleben wir auch in unserer Schadensstatistik. Das ist schon so.
Aber
Also
das
es ist aber
heißt,
nicht mehr so, dass ein Fernwärmenetz jetzt nach 30 Jahren ausfällt. Aber wir reden da eben, ob es 40 oder 60 Jahre sind. Und das ist schon eine Zunahme von Rissen und so weiter an älteren Netzen haben, wo man sagen könnte, ja, kann schon damit zusammenhängen.
ja, das ist spannend. Aber
Ja.
ihr habt den Wärmespeicher zentral stehen und
Ja.
nicht dezentral an allen praktisch so kleinere Wärmespeicher gebaut, weil das wäre
Genau.
eine mögliche Lösung, wahrscheinlich
Nee,
unwirtschaftlich,
nee.
oder?
Ja, genau. Wir haben also einen großen Wärmespeicher an zentraler Stelle neben der GOD-Anlage. Und wir haben noch einen zweiten mittelgroßen Wärmespeicher, der direkt mitten in der Stadt neben der alten Gasturbine, wo heute jetzt die IKWK-Motoren stehen und der dort als mehr oder weniger hydraulische Weiche dient. Und die beiden werden so, sag mal, gegeneinander optimiert, dass man nicht anfängt, Speicher von einer Speicher in anderen zu fahren. Aber je nachdem, welche Anlagen fahren, wird eben geguckt, dass der Speicher da in der Nähe steht, also der Speicher genutzt wird, wo gerade jetzt Anlagen gefahren werden in den Morgenstunden, damit man die Wärme nicht über das ganze Netz immer ständig hin und her fahren muss und damit für zusätzliche Wärmeverluste sorgt.
Okay,
Das ist auch ein
verstehe ich.
spannendes Thema, wo wir auch demnächst uns an so einem Forschungsprojekt beteiligen wollen. Wir reden ja immer von dem Thema, kennst du vielleicht von Flensburg auch Anlageneinsatzoptimierung,
Ja.
die ja eigentlich die ganzen Themen der Erzeugung berücksichtigt, aber jetzt die Themen des Netzes noch nicht. Und die Frage, wie steuere ich die Wärmeverluste im Netz, ist, kann man ja mit in so einen Optimierer dem damit erzählen und sagen, berücksichtige das mal. Und das wollen wir jetzt zusammen mit den Kollegen aus Duisburg unter anderem und der BTB in Berlin. Wollen wir da gemeinsam mal ein bisschen forschen, wie man so einen Optimierer verbessern kann, indem der auch sagen wir Optimierungen für den Fernwärmenetzbetrieb mit berücksichtigt.
Ja, also wenn ihr dann Kontakt braucht, das machen die Flensburger auch, die haben sich jetzt umbenannt, die heißen nicht mehr oh Gott, wir hatten so einen langen Namen, Heizkraftwerkseinsatzvorplaner, sondern die heißen jetzt nee, also die berücksichtigen jetzt auch das Netz. Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, aber die sind praktisch jetzt auch für Netzbelange mit zuständig. Also die
Ja.
können da sonst, wenn ihr Lust habt, auch noch immer Expertise im, keine Ahnung, wahrscheinlich größeren MW-Bereich mit beibringen, weil die
Ja.
tatsächlich jetzt auch erkannt haben, dass es nett ist, bis zum Erzeugungszaun das zu optimieren und dann zu gucken, was die
Ja,
Kollegen
genau.
jetzt machen. Das haben sie jetzt mit auf dem Zettel, dass sie tatsächlich das auch mit berücksichtigen
Ja,
dürfen.
guter Hinweis. Ich habe ja noch Kontakte zu den Kollegen, werde ich machen. Naja, und in dem Zusammenhang bauen wir jetzt tatsächlich noch einen, wenn man so will, einen dritten, aber einen zweiten großen Speicher. Das wird jetzt ein richtig großer Speicher. Unser bestehender Speicher hat irgendwie 3.500 Kubikmeter, so also um die 100 Megawattstunden. Und jetzt bauen wir noch einen mit 17.000 Kubikmetern und 650 Megawattstunden.
Okay, das ist aber für eure Verhältnisse richtig massiv groß. Das ist
Ja, das ist richtig massiv groß, genau. Der wird dann gleichzeitig so multifunktional auf 50 Meter hoch, damit er dann über die
Druckhaltung.
statische Säule die Rücklaufdruckhaltung machen kann. Aber das Spannende an der Geschichte ist, wir bauen dann auch eine große Wärmepumpe mit Luft als Quelle, 3,5 MW. Und wir koppeln diese Wärmepumpe wird jetzt mit Strom aus einem neuen Windrad, das wir in 3 Kilometer Entfernung bauen, direkt versorgt. Also der Netzverknüpfungspunkt des Windrades ist dann in der Anlage, also in der Wärmepumpe. Und damit bin ich ja Betreiber eines Windrades und Betreiber eines Verbrauchers, der sich praktisch selber mit Strom versorgt. Das ist dann auch erlaubt, ein eigenes Kabel zu ziehen nach dem Konzessionsrecht. Und ich habe dann keinerlei Netzkosten mehr. Und ich hätte, also wir sparen da richtig, also das sind Millionenbeträge, die wir über die Betriebszeit sparen. Und der Haken an der ganzen, wir können natürlich auch dann Strom an der Stelle ins Netz einspeisen, als an den Strom verkaufen, das geht ja schon. Aber im Wesentlichen wollen wir den erzeugten Strom ja selbst nutzen. Also brauche ich jetzt, und der Wind natürlich ungleichmäßig kommt und nicht immer da, wenn ich ihn brauchen kann, brauche ich einen großen Wärmespeicher, um also Windfronten in den Wärmespeicher reinzukriegen. Also das Oberthema ist Windwärme. Und da sind wir auch nicht die Ersten, die diesen Gedanken machen. Vielleicht einer der Ersten, aber Kollegen in Greifswald sind da schon ein ganzes Stück weiter als wir. Und Robert Kauert, den kennst du wahrscheinlich auch
Ja,
noch aus
den kenne
seinem
ich noch.
Arbeitskreis, genau. Und andere aber auch. Und also das Thema verfolgen wir auch. Da sind wir jetzt gerade auch am Bauen, sowohl den Speicher als auch die Wärmepumpe, als auch Windrad und Kabel. Und das ist ein ganz spannendes, heißes Thema, weil wir, wenn man so will, gehört das Windrad jetzt zur Wärmepumpe. Das Windrad ist ja außerhalb vom EEG und alles und liefert den Strom an die Wärmepumpe und man kann das Ganze wie eine Einheit betrachten. Also Wind rein und Wärme raus, so ähnlich wie bei Solarthermie, Sonne rein und Wärme raus. Und damit habe ich eigentlich für die Windwärme überhaupt keine variablen Kosten mehr, sondern ich habe nur noch die
Einmal
Fixkosten,
Invest.
also Zinsen und Abschreibung. Also jetzt ganz übertrieben, wirklich sehr grob vereinfacht, ne, muss man wirklich sagen. Da raufen sich wahrscheinlich einige Haare. Ich vereinfache das sehr grob. Aber ich kriege damit über die Laufzeit der Anlage, die so 20, wir haben 25 Jahre mal gerechnet, also 20 Jahre plus 5 Jahre Netznutzung des Windrades. Wir wollen eine 6,5 MW Windkraftanlage bauen. Die Wärmepumpe hat 3 MW Heizleistung, die braucht also ungefähr 1,5 MW Strom. Daneben steht noch eine 5 MW Power-to-Heat-Anlage. Und die Wärmepumpe nutzt praktisch so den Grundlast, was so an Wind kommt. Diese große Windkraftanlage macht eigentlich schon bei geringem Wind mindestens so 1 MW. Und das reicht, um die Wärmepumpe zu betreiben. Und wenn es mal ein bisschen windiger wird, dann macht eben die Power-to-Heat-Anlage, nimmt dann den restlichen Strom weg und sorgt dafür auch, dass wir den ausreichend hohe Temperaturen im Speicher kriegen. Und dann kommen da so 30 Gigawattstunden im Jahr Wärme raus, was ja schon 20% unseres derzeitigen Wärmebedarfs ist. Und
Das
ich
ist krass.
habe da über den Daumen dauerhaft Wärmegestehungskosten, die irgendwo um die 60, 63 Euro die Megawattstunde liegen. Vollkosten mit allem.
Ja, das ist schon
Aus
krass.
dem Gesamtsystem. Und das unterliegt jetzt nur noch der Inflationsrate. Also wird eigentlich immer günstiger jedes Jahr. Und das ist natürlich eine echt spannende, hochspannende Geschichte, diese Windwärmegeschichte. Und das müssen wir auch noch ein bisschen mit anderen Kollegen und den Verbänden und so mal ein bisschen noch hin und her diskutieren und auch Fallstricke und Vor- und Nachteile. Aber die Industrie macht es uns ja vor. Also ich habe das Beispiel gesehen von Industrieunternehmen, die zum Beispiel große PV hier in Krefeld, ein großer Textilveredler, der hat sich eine 5 MW Peak-PV-Anlage gebaut und hat 3 Kilometer Mittelspannungskabel durch Krefeld gebuddelt, um einfach den Eigenstrom aus den gleichen Gründen selber zu nutzen. Und
Okay.
das gibt es an anderen Stellen auch. Und
Ja.
das ist ein ganz wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe erst gedacht, unser Netzbetreiber erschlägt uns, wenn wir ein
Ja.
eigenes Kabel bauen. Aber nein, der ist damit sogar ganz zufrieden, weil wir haben, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir bauen ja nicht nur eine Power-Tweet, wir bauen dann gleich noch eine zweite dabei. Und ich brauche 12 MW in der Summe Strom für die Gesamtanlage. Und die haben wir nicht mehr in unserem
Hätte nicht
Netz.
liefern können. Okay.
Hätte er nicht liefern können. Und also sowohl von der Leistung her kann das nicht liefern, als auch von Netzkapazität kann das nicht liefern.
Wobei das ist spannend, weil normalerweise sind die aktuellen, ich sage mal, Probleme bei den Netzbetreibern und gerade bei den Verteilnetzbetreibern, dass sie eher den Strom wegtransportieren müssen. Also ich habe gestern die Aussage gehört, ich werde einen größeren Workshop mit verschiedenen Netzbetreibern hier aus Schleswig-Holstein, die haben gesagt, sie sind gar nicht mehr Versorger, sondern mittlerweile
Ja, richtig.
Stromentsorger geworden,
Ja,
dass sie es
richtig.
im Grunde wegmachen. Das heißt eigentlich, dass du was ziehst, müsste doch eigentlich gut ins Schema passen. Aber das ist dann tatsächlich jetzt auch zu groß, weil
Ja,
schon zu
genau. Das
viele
ist
andere
tatsächlich
Ziele
zu,
sind.
ja, das liegt eben daran, dass auch dazu kommen ja Wärmepumpen, Elektroladestruktur und diese ganzen Geschichten. Lemgo hat eine Höchstlast im Winter von um die 43 MW, 45 MW. Unsere Übergabetrafos beim Kursus viel von 0,8 machen aber nur 29 MW. Das heißt, wir brauchen jetzt schon immer Erzeugungsleistung. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Und wir haben aber Netzanschlussbegehren für die nächsten 4 Jahre von weiteren 80 MW.
An Verbrauchsleistung?
Verbrauchs- und Einspeiseleistung.
Ja, genau, aber
Da
das muss
kommt.
man ja differenzieren.
Ja, ist schon klar, aber wir kriegen allein, wir kriegen jetzt nächstes Jahr startet unsere Elektrobusflotte. Da brauchen wir eine Ladeleistung von 8, 9 MW.
Ja, wobei, da betreue ich auch gerade eine Masterarbeit. Also das kann man tatsächlich auch wieder optimieren. Also die müssen ja nicht alle zeitgleich ins Depot kommen und
Ist
dann
schon
laden, sondern
klar.
das kann man ja schön verteilen und auch wieder
Ist
da im Intraday-Markt
schon klar,
spielen.
aber ich meine, so kommen diese und so ganz viele große Verbraucher und wir hatten eben kommunale Wärmeplanung. Also es läuft darauf hinaus, wenn wir so 60, 65% Wärme, Fernwärme haben, der Rest macht Wärmepumpen.
Okay, also die alle Gasheizungen werden in Richtung Wärmepumpe gehen. Da wäre auch noch so eine Frage, habt ihr da auch irgendwo Interesse dran? Weil das, was ihr an Einsatzoptimierung macht für eure KWH-Anlagen, kann man ja genauso gut auch an Einsatzoptimierung für irgendwelche Haushalte machen, weil die ja im Grunde auch optimiert werden müssen. Wenn die ganz normal 0 auf 15 mäßig
Ja.
fahren und dann im Grunde immer dann, wenn es kalt ist, die Wärmepumpe anschmeißen, keinen Wärmespeicher haben, ist das ja auch nicht systemdienlich.
Absolut. Und aktuell machen wir es nicht. Und denke, ehrlich gesagt, meine Kollegen, die das durchführen, denken auch gerade aktuell nicht dran. Aber mittelfristig ist das ein Thema, was wir machen müssen.
Ja.
Ja, ganz klar. Es geht nicht anders. Also
Genau.
sonst ist es einfach nicht machbar. Das müsste es ja, wie jede Stadt müsste es so zu Kupferplatte ausbauen. Das geht nicht.
Richtig, genau.
Und das ist das auch, was ich meinte, wo wir uns den ganzen Ausbau des Wärmesystems eben auch nur so viel machen können, wie wir Geld haben. Weil wir müssen ja nicht nur das Wärmesystem ausbauen, wir müssen das Stromsystem ausbauen und auch die anderen Versorgungssparten müssen ja weiterhin auch wie Wasser oder so, die müssen ja weiterhin ja auch die Netze modernisiert, erneuert, Lebensdauer und so weiter werden. Und wir haben als Stadtwerke Regelinvestitionen in der Größenordnung, in unseren Stadtwerken so Größenordnung 8 bis 10 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben aber für die nächsten Jahre bis 2035 haben wir irgendwie 300 Millionen Euro Investitionsprogramm.
Das ist
Also
ja
für 10 Jahre 300 Millionen. Das ist alles mit drin. Das heißt, statt 10 Millionen im Jahr, jetzt 30 Millionen im Jahr.
Also
Und damit
schon
sind wir
deutlich
echt
mehr.
am Ende. Und das erklärt, warum wir dann zum einen Fernwärmenetz nicht weiter ausbauen, sondern nur sagen, was gerade so wirtschaftlich noch geht, das machen wir. Haben wir über die Liniendichte irgendwo definiert. Und das andere, was wir eben diskutiert hatten, ist der Strombereich. Da geht es eben nicht ohne solche Optimierung, die du eben angesprochen hast, dass man auch die Verbraucherseite mitsteuert. Und dieses Steuern muss eben optimiert, also net. Das heißt, wieder gemeinsame Betrachtung und in diesem Fall Stromnetz und Erzeugung und natürlich gleichzeitig das Wärmenetz.
Richtig. Und da aber auch gerne in meiner Welt, eher mag die nicht als irgendwie über Paragraph 14a, dass man im Grunde da
Ja,
irgendwelche Sachen
richtig.
abknipst,
Markt,
weil
genau.
das finde ich auch immer unglücklich. Ich hätte noch tatsächlich eine Frage gefühlt 5 Minuten zurück, Uwe, wo es um eure Windkraftanlage ging. Warum keine ausgeförderte Alt-EEG-Anlage? Da gab es in der Nähe nichts bei euch zu holen, oder? Weil
Haben,
das wäre ja
wir
noch
haben, wir
wirtschaftlicher
haben keine,
gewesen.
die in der Nähe liegt.
Ah, verdammt. Okay. Und dann aber auch die Frage, oder das Statement. Ich verstehe es, ein Kabel direkt zu legen und natürlich Netzentgelte zu sparen, aber da ist das System ja wieder doof, dass im Grunde ihr natürlich es einfacher hättet, es irgendwo ans Netz anzuschließen und wieder aus dem Netz rauszuholen, aber die Regeln
Richtig.
einfach sagen, dann müsst ihr halt da jedes Jahr einen
Ja.
sechsstelligen bis siebenstelligen Betrag dafür zahlen, das zu
Richtig.
nutzen und
Richtig.
es eigentlich ja volkswirtschaftlich viel besser wäre.
Ja, das ist so. Also wir bezahlen, das kann ich ganz offen sagen, wir haben ja diese Anlage, die wir da planen, hat irgendwie 6,2 MW, die Windkraftanlage. Und wenn wir diesen Strom dann nutzen in der Power-to-Heat-Anlage und hauptsächlich in der Wärmepumpe, dann haben wir Netznutzungsentgelte von ungefähr 1,1 Millionen Euro jährlich.
Ja, habe ich
So, und das sind
befürchtet.
dann über 25 Jahre 27 Millionen. So, und das Kabel, die 3 Kilometer, die ich baue, kostet 4 Millionen.
Ja.
So, das ist die Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Oh Mann, ja, aber natürlich aber ich bleibe dabei, wenn man das, und du bist ja unfassbar aktiv in irgendwelchen Arbeitskreisen und nah an der Politik dran und auch, wenn man das erklären würde und sagen würde, okay, guck mal, wir geben jetzt die 4 Millionen aus, das müssten wir eigentlich nicht, wir könnten im Grunde ja auch über das andere Netz es machen, das dann besser ausgelastet, besser genutzt wird, was auch immer. Wir sind halt nicht bereit, einfach 20 Millionen oder noch mehr als 20 Millionen extra zu zahlen, dass man dann einfach die Regeln anpasst. Das ist ja auch von Menschenhand gemacht, das Regelwerk an der Stelle.
Ja klar, vor allem ist ja so, natürlich da, wo wir Windkraftanlagen hinbauen, da fehlen ja jetzt die Stromkabel. Aber ich könnte ja bis zum nächsten Umspannwerk oder wohin auch immer oder ein eigenes Umspannwerk, könnte ich ja, sag mal, sogar als statt mein eigenes Netzkabel, könnte ich ja eben dieses kürzere Kabel bis zum eigentlichen sinnvollen Anknüpfungspunkt im Hauptnetz bauen und auch bezahlen.
Richtig.
Ja, könnte ich ja machen. Damit würde ich ja dann das ganze Gesamtnetz ja sogar mit unterstützen. Und dann müsste ich eben auch die Kosten für den Anschluss an das Hauptnetz mit bezahlen. Könnte ich ja machen. Wäre wahrscheinlich immer noch
Genau.
billiger als 4 Kilometer Hochspannungskabel bei uns zu bauen. und würde dann der Allgemeinheit vielleicht noch mehr nützen. Aber das sind
Richtig.
Themen, die natürlich sehr komplex sind. Ich glaube, die muss man sich auch noch mal genauer angucken, und muss man diskutieren. Aber das ist der Grund, was ich eben sagte, dass dieses Thema Direktkabel, also Nutzung von erneuerbaren Strom in eigenen Anlagen, dass man das auch grundsätzlich diskutieren muss mit den Verbänden, mit der Politik, was ist sinnvoll ist, ob das wirklich alles so sinnvoll ist, was wir machen, kann ich jetzt nicht überblicken, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Gibt es bestimmt auch Nachteile, aber es ist eben halt wirtschaftlich. Und da sind wir bei der Eingangsfrage. Wir machen jetzt in Anführungszeichen wieder was Innovatives, weil es uns in dem Moment eine Anlage gibt, die 20% unseres Wärmebedarfs für einen dauerhaft niedrigen Wärmepreis macht. Das
Ja.
ist die Motivation. Gleichzeitig ist die Wärme zu 100% erneuerbar. So. Und jetzt sage ich mal, finde den Fehler.
Ja.
Ja, aber da gibt natürlich Fehler, ganz klar. Und deshalb muss man sowas diskutieren. Aber das ist schließlich so ein bisschen der Kreis, ne? Warum, das erklärt die Frage, warum zu Anfang, warum machen wir das Ganze immer? Und das haben wir irgendwann mal so ein typisches Beispiel durchdiskutiert. Und ja.
Sehr gut. Uwe, ich sage vielen Dank. Normalerweise hätte ich noch zig Fragen mehr, die Jaro hier vorbereitet hat. Und gleichzeitig fand ich so spannend, was du erzählt hast. Und ich bin mir sicher, dass da auch für viele andere Stadtwerke spannende Aspekte dabei waren. Vielleicht noch ein Disclaimer. Du bist ja, wie ist dein Zustand gerade? Du bist ja nicht mehr der offizielle Bereichsleiter, sondern bist Berater der, ich weiß gar nicht, sag nochmal, was du jetzt aktuell bist.
Also so, ich bin tatsächlich jetzt noch bis zum 30.08. bei den Stadtwerken. Dann gehe ich altersbedingt ja in Ruhestand, ne? Re also Regelrenteneintrittsalter. Und seit einem Jahr gibt es schon meinen Nachfolger. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr Bereichsleiter, bin jetzt Assistent der Geschäftsführung und bin Projektleiter jetzt für diesen Wärmespeicher, Windwärmeprojekt und Wärmepumpe, diese Geschichten, die wir machen und auch die kommunale Wärmeplanung und unterstütze natürlich meinen Nachfolger. Das heißt, solange bin ich, das mache ich jetzt. Und ab dem 1.9. bin ich freiberuflich tätig und werde dann die Stadtwerke weiter ja als Berater, Anführungszeichen, wieder unterstützen und mache dann das Projekt Windwärme und Großwärmespeicher und IKWK 2.0. Das Ganze ist im Rahmen finanziert wird das durch eine IKWK-Geschichte und mache ich das als Projektleiter bis zum Projektende, bis Ende 2026 weiter und
Sehr
mache das
gut.
also freiberuflich, das Ganze. Aber ich bin auch sonst ein bisschen freiberuflich unterwegs. Ich unterstütze das PTJ, also den Projektträger Jülich. Die wickeln ja fürs BMU und BMWK, BMWE heißen sie jetzt ja, Förderprojekte im Energiebereich ab. Und ich unterstütze da ein Förderprojekt, wo es um Saisonalwärmespeicher geht. Also ein
Cool.
bisschen, sag mal, ganz wird mich die Energiewelt noch nicht los. Und ich mache noch so ein bisschen freiberuflich weiter und um damit auch wieder auf den Anfang zurückzukommen, ich höre natürlich auf meine innere Stimme und arbeite natürlich viel weniger als jetzt.
Genau, du hörst dem kleinen Männchen zu und wenn es zu laut wird, dann machst du ein bisschen weniger. Und
Ja,
wenn es ruhig
genau.
ist, dann nimmst du mal wieder einen Auftrag von außen an. Weil das war
Genau.
nochmal ein wichtiges Signal, weil mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung, glaube ich, gibt es viele Stadtwerke, die sagen, okay, lass uns mal mit Uwe sprechen über das, was wir an Problemstellung haben. Ich glaube, viele Stadtwerke sind tatsächlich gefühlt noch nicht da, wo Lemgo heute steht, sondern vielleicht, keine Ahnung, da, wo Lemgo vor ein paar Jahren mal gewesen ist.
Ja, mag sein. Ja, könnte durchaus sein, aber man sollte nicht unterschätzen. Es gibt schon viele Stadtwerke, die auch viel machen. Aber vielleicht noch dazu ganz kurz. Ich habe natürlich nur begrenzte Kapazitäten. Ich möchte auch gerne auf mein kleines Männchen hören. Und ich spreche natürlich gerne mit den Stadtwerken, gebe denen Tipps und unterstütze die. Aber das lässt sich natürlich noch viel besser über Arbeitskreise, wie es sie beim AGFW gibt oder beim BKWK, machen. Und in beiden Verbänden bin ich sehr aktiv und leite auch Arbeitskreise, wo es um diese Themen gibt. Deshalb möchte ich alle Stadtwerke-Zuhörer bitten, kommt doch einfach in unsere Arbeitskreise, da unterstützen wir und ich euch gerne. Und darüber hinaus, so als freiberuflicher Berater, habe ich tatsächlich nur wenige Kapazitäten.
Sehr gut, vielen Dank für den Impuls. Ich war ja auch viel beim AGFW aktiv. BKWK, glaube ich, war ich immer nur zu Gast. Da war ich, glaube ich, nie offiziell. Und ich kann das nur unterstreichen. Da wird sehr offen gesprochen, da kann man sich austauschen, da kann man, wenn man die Kollegen kennt, mal anrufen, Fragen stellen, sich gegenseitig unterstützen.
Genau,
Ganz tolle Einrichtung.
ganz genau. Da bin ich auch sehr aktiv und deshalb bin ich da auch in Zukunft, bin ich da weiter aktiv, auch jetzt nach meinem Ausscheiden in den Stadtwerken. Also zu meinen Aufgaben als Berater gehört es auch die Verbändevertretung weiterhin. Und insofern bleibe ich der Energiewelt auch, wer es möchte, ein bisschen mit Rat und Tat erhalten.
Sehr gut. Vielen Dank, Uwe, für das Gespräch heute. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, danke an allen, die uns zugehört haben und dir natürlich auch für die Möglichkeit, mal mit dir zu sprechen.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.